Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Zwei Spiele, eins in der Liga, eins im Pokal, beide gingen verloren. Damit stehen nun drei Niederlagen für die neue Saison zu Buche. Eine Abwägung, welche Niederlage die Dynamo-Fans härter traf, fällt schwer. Die erste Niederlage nach 25 Jahren in Dresden gegen die Bördebauern oder das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals, bei dem vor allem Glück fehlte. Puh. Anders die Dynamo-Frauen. In der ersten Runde des Sachsen-Lotto-Landespokals besiegten sie souverän mit 5:0 die ligagleiche zweite Frauenmannschaft aus dem Schacht. Bereits am Sonntag wird dort die zweite Runde ausgetragen. Der SV Merkur 06 Oelsnitz wird 15 Uhr auf dem heimischen Kunstrasenplatz empfangen. Leider zu zeitnah zum Auswärtsspiel in Bielefeld. Währenddessen gab es Entwicklungen beim sportlichen Personal der Männer. Robin Meissner wurde ausgeliehen und ist nun erstmal die nächsten Monate in Osnabrück. Dafür kam der schon länger erwartete und ersehnte Stürmer Vincent Vermeer, der aber leider gerade krank ist. Zu allem Unglück ist auch noch Christoph der Ferne an der Hand verletzt, trägt Gips und fällt länger aus. Wir wünschen beiden gute und schnelle Genesung. Als Problem wurde nun aber von vielen zunächst gar nicht der nun krankheitsgeplagte Sturm, sondern die Verteidigung ausgemacht. Allerdings hat die sich zwischenzeitlich stabilisiert. Mal sehen, was sich bis zum Ende der Transferperiode noch tut. Diese Transferzeit nervt. Erst nach 5 Pflichtspielen ist der Kader bis zur Winterpause feststehend. Wie doof ist das für alle Beteiligten? Chancen hin, Chancen her. Der Druck aufgrund schlechter Spielergebnisse baut sich einfach auf. Der Verein gerät in Handlungszwang, dann kommen noch Verletzungspech oder Krankheiten dazu. Wir hoffen einfach, dass demnächst dann ein paar Punkte geholt werden und die in der Fußballwelt allzu übliche Trainerdiskussion gar nicht erst aufkommt. Die Zeiten, als wir uns als Fans die Mannschaftsfotos ins Zimmer hängen konnten und darauf alle Spieler der aktuellen Saison zu sehen waren, sind jedenfalls schon länger vorbei. Neues bzw. nichts Neues gibt's auch von ganz anderer Seite. So haben Innen- und Sportminister leider immer noch nicht von ihren wenig zielführenden Plänen zur Schaffung einer zentralen Stadionverbotskommission Abstand genommen. Aus diesem Grund hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte zu Wort gemeldet. Wir haben mit ihrem Ostverbundsprecher, uns Dynamo-Fans eher bekannt als beliebter Mitarbeiter des Fanprojektes Christian Kaps, dazu gesprochen. Hier ist die 202. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Zweiter Spieltag, 9. August, Sonnabend, 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg. Nach der Enttäuschung am letzten Wochenende in Fürth kam nun direkt der erste Knaller der neuen Saison. Die Maggis waren im Spielplan zeitig nach Dresden zugelost worden. Diesmal ging es für viele extra zeitig ins Stadion. Endlich war auch für die Heimfans die Sommerpause vorbei. Dazu kam strahlender Sonnenschein, Einzig die an diesem Tag zahlreich stattfindenden Schuleinführungsfeiern verhinderten Einichen den Besuch. Der neue Anbieter des Caterings nahm seine Arbeit auf. Auch viele der Kräfte an den Zapfhähnen schienen zum ersten Mal im Stadion zu sein. Im Vorfeld war hier um Geduld gebeten worden, vollkommen zu Recht, denn die brauchte es. Am Ende wird sich bei den nächsten Spieltagen hoffentlich alles einruckeln. An diesem Tag standen Schlangen in alle Richtungen, weil es neue mobile Schankstationen gab. Das erschwerte das Durchkommen hinter dem Stadion. Positiv wurden Pizza und der vegane Fleischkäse wahrgenommen. Ob Langosch und Popcorn, wie hinter der Hunbach gesehen, so richtig ins Stadion oder überhaupt zum Fußball passen, naja, da gehen die Meinungen doch auseinander. Die Fischbrötchen wurden hingegen gerne verschnabuliert. Wie immer in den letzten Jahren stand die erste Choreo der neuen Saison im Rudolf-Habich-Stadion unter dem Motto »Nichts ist größer als der Verein«, das wie gewohnt vor dem K-Block hing. Die Choreo war deutlich größer und zog sich über die Hornbach, über die eine SG-Dynamo-Blockfahne gezogen wurde, über den K-Block, der unter der Blockfahne Dresden verschwand. Um die Blockfahne herum wurde durch Zettel ein Farbverlauf von hellgelb ganz unten über gelb bis orange am oberen Rand gebildet. Schlicht, aber schön wirkungsvoll. Moderiert wurde das Ganze durch Capopoldi auf dem Rasen und so begann die Saison im heimischen Rund. Der Gästeblock präsentierte sich auf der linken Seite blau, auf der rechten weiß, bevor sich später viele UKF zeigten. Die Temperaturen waren knackig heiß. Im K-Block sorgte ein Wasserschlauch für etwas Abkühlung. Aber der Anlass war ja das sportliche Geschehen auf dem grünen Rasen. In einer kampfbetonten Partie, in der sich beide Mannschaften nicht schenkten, verteilten die Maggis leider mehr Gaben in Form von Böllen im Dresdner Tor. Nachdem sie nach einer knappen halben Stunde in Führung gegangen waren, gelang Christoph da Ferner kurz vorm Halbzeitpfiff der Ausgleich. Man war mit dem Jubel kaum fertig, da lag Dynamo schon wieder hinten, denn nur 2 Minuten später war die Führung der Gegner wieder hergestellt. Eine Viertelstunde vor Schluss klingelte es wieder im Dresdner Tor, aber es wurde auf Abseits entschieden. Und auch wenn die Schwarz-Gelben aufopferungsvoll kämpften, es wurde leider nichts mehr mit dem Punkt. Nach der Niederlage stand fest, die Maggis hatten das erste Mal seit 25 Jahren in Dresden gewinnen können. Wenn wir uns recht erinnern, gab es damals die erste legale, also zumindest mit dem Verein abgesprochene Bengalo-Aktion. Vor der Hohenbach-Tribüne wurden zu Spielbeginn Dutzende Bengalos gezündet. Hinter der Pyrowand ging Magdeburg für die Fans auf der Hohenbach im Nebel unsichtbar in Führung. Aufgrund des jubelnden Gästeblocks war dann klar, was geschehen war. Im Stadion und nach dem Spiel schepperte es im großen Garten noch mächtig. Aber genug der alten Kamellen, nun gab es eine ganze fußballfreie Woche. Erste Runde Pokal, 18. August, Montag, 18 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den 1. FSV Mainz 05. Am Sonnabend kam die Nachricht, dass sich Christoph da Ferner im Training an der Hand verletzt hat und gleich für ein paar Wochen ausfallen wird. Die Anschlusszeit war nicht nur für die Gästefans zeitlich sehr ungünstig, auch lohnmalochende Dynamo-Fans mussten sich sputen. Nicht wenige verpassten den Fanmarsch vom Susis zum Stadion, wegen dem viele Straßenbahnen umgeleitet werden mussten. Aufgerufen war zu »Alle in Gelb«, daran hatten sich die meisten gehalten und so sah das Rund, abseits der kompakt stehenden 1500 Gästefans, aus wie eine Wand. Beim neuen Catering hatten sich wieder lange Schlangen gebildet, wahrscheinlich wurden dafür die 1-Liter-Becher eingeführt, kleiner Scherz. Hier muss aber irgendwas mit der Schnelligkeit passieren. Die zählt nun mal neben dem allgemeinen Angebot, den Preisen und der Freundlichkeit für eine positive Bewertung. Dann ging es los und die Goldfüße mutig nach vorn. Aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle spielte Niklas Hauptmann mal wieder von Anfang an, Nils Frühling agierte als Stürmer. Ein Klassenunterschied machte sich selten beim Fußballspiel bemerkbar, leider dann aber in der 22. Minute, als deren Amiri einen Freistoß direkt ins Dresdner Tor zirkelte. Das stachelte aber alle nur noch mehr an. Wo Mainz definitiv eine Klasse höher spielt, war die Qualität und Häufigkeit der Fallsucht. Nicklichkeiten, die von den Offiziellen nicht geahndet wurden. Leider übersahen diese einige wirklich harte Fouls. In der 66. Minute gab es dann aber anstandslos eine Handelfmeter für Schwarz-Gelb. Überraschenderweise nahm sich den Jakob Lemmer und verschoss ihn leider viel zu schwach. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass er im letzten Pokalspiel, die zweite Runde im letzten Jahr, in der letzten möglichen Minute noch den Ausgleich für Dynamo erzielt und damit die Verlängerung ermöglicht hatte. Egal, denn noch war Zeit. Aber ein Ausgleich gelang nicht mehr. Ein Indiz, wie nahe Dynamo mal wieder dran war, zeigte der Mainzer Cheftrainer, als er Konrad Faber den Ball wegnahm und folgerichtig die rote Karte bekam. Tief enttäuscht waren alle und klatschten dennoch für die Schwarz-Gelben, die einen engagierten Kampf gezeigt hatten. Einige Spieler machten richtig Lust auf die nächsten Spiele, zum Beispiel Kofi Amoako. In der Endphase des Spiels wurde dann auf einer Tapete im K-Block noch Projekt Y angekündigt, dessen Name an Projekt X erinnert und wer das mit Hilfe von Becherspenden ab dem Heimspiel gegen Schalke Geld gesammelt werden soll. Im nächsten Jahr winkt hoffentlich erneut die Chance auf Europa.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Die meisten kennen Christian Kaps als Mitarbeiter des Fanprojektes Dresden. Wer ihn noch nicht kennt, wir haben ihn im September 2014 in der fünften Ausgabe von Welle 1953 ausführlich vorgestellt und seitdem war er immer mal wieder zu Gast. Seit über einem Jahr ist er auch, Achtung, es wird etwas kompliziert, Ostverbundsprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, kurz BAG. In der BAG haben sich alle Fanprojekte in Deutschland zusammengeschlossen. Es gibt mittlerweile mehr als 70 Standorte. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo.
Hallo.
Ich möchte dir gerne einige Fragen zu einem Kommentar der BAG stellen, den ihr vor einer Woche veröffentlicht habt. Kannst du uns vielleicht am Anfang kurz erklären, was die BAG macht und was der Sinn eures Bündnisses ist?
Ja, also die BAG ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Das ist ein Zusammenschluss von allen sozialpädagogisch arbeitenden Fanprojekten in Deutschland, also mittlerweile über 70 Projekte. Und wir treffen uns in den Regionalverbünden, also ich jetzt in dem Ostverbund, für den ich jetzt auch Sprecher bin seit gut einem Jahr, dreimal im Jahr und bundesweit ein- bis zweimal im Jahr. Also es gibt Tagungen, Konferenzen, aber auch Weiterbildungen. Und das ist auch der Zweck des Ganzen, dass man sich auf der einen Seite austauscht über Fan-Themen allgemein und zum anderen auch Weiterbildungen organisiert.
Ihr habt vor einer Woche einen Kommentar veröffentlicht und da geht es um die Forderung der Innenministerkonferenz nach einer zentralen Stadionverbotskommission. Kannst du für uns skizzieren, was dort gefordert wurde in dieser Innenministerkonferenz?
Ja, also gefordert wurde das ja bei diesem sogenannten Gewaltgipfel am 18. Oktober letzten Jahres, als eben Innen- und Sportministerkonferenzen und DFB und DFL zusammenkamen. Und dann gab es diese ominöse Pressekonferenz, auf der dann verkündet wurde, die Hauptforderung oder worauf man sich verständigt hat, ist die Einrichtung einer zentralen Stadionverbotskommission. Und ja, es wird eigentlich gar nicht genau gesagt, was damit verbunden wird oder was die Erwartungen sind oder warum man das fordert. Es wird einfach so in den Raum umgestellt, das wäre ein wichtiges Ziel. Und ja, wir haben uns als BAG der Fanprojekte auch vorgenommen, das mal einzuordnen und zu erklären, was würde das denn bedeuten, wenn so eine Stadionverbotskommission zentral beim DFB oder woanders angesiedelt gäbe.
Was befürchtet ihr, wenn es eine zentrale Stadionverbotskommission gibt?
Ja, also was ganz wichtig ist in diesen Stadionverbotsverfahren, ist, dass es die Möglichkeit gibt für die Betroffenen, eine Anhörung zu bekommen, einfach sozusagen aus ihrer Sicht Stellung zu beziehen, ja, ihre Sicht einzubringen. Und bei einer zentralen Stadionverbotskommission ist es überhaupt nicht möglich, alle Betroffenen anzuhören. Also es gab mal eine Zeit, da gab es irgendwie 10.000 Stadionverbote. Mittlerweile weiß ich nicht, irgendwas zwischen 1.000 und 3.000, schätze ich mal. Das hieße ja, dass jeden Tag Anhörungen stattfinden müssten. Das ist personell, glaube ich, gar nicht zu leisten. Und es ist aber total wichtig, dass man die Betroffenen anhört, weil das auch ein Grund ist, dort auch Stellung zu beziehen. Und ich vermute, diese Forderung nach einer zentralen Stadionverbotskommission wird deswegen aufgemacht, weil die Politik sich erhofft, dass es dadurch mehr Stadionverbote gibt, also dass sozusagen ein Ermittlungsverfahren ausreicht, um dann Leute auszuschließen. Aber das ist ja eigentlich auch gar nicht Sinn der Sache und schon gar nicht ein faires Verfahren.
Was für Laien schwierig zu verstehen ist, ihr sagt in eurem Kommentar, ein Stadionverbot ist ein vom DFB entwickeltes Konzept der Prävention. Sowohl von Fans als auch von der Innenministerkonferenz wird es ja als Strafe gesehen. Also wie ist das Stadionverbot eigentlich gemeint und was erhoffte man sich eigentlich davon, anstatt einfach Leute auszuschließen?
Ja, also ein Stadionverbot darf eigentlich gar keine Sanktion darstellen, weil es wäre sozusagen ein paralleles Justizsystem neben dem allgemeingültigen Justizsystem, das wir ja in Deutschland schon haben. Und deswegen wird es sozusagen auch als präventives Mittel bezeichnet. Und in den Stadionverbotsrichtlinien des DFB, der ja zuständig ist für die Sicherheit in Deutschland, in den Fußballstadien, da steht drin, dass zu prüfen ist, ob von der Person in Zukunft ein gefährdendes Verhalten ausgeht. Und wenn man das bejaht, dann ist der Person ein Stadionverbot zu erteilen. Und wenn man das eben nicht bejaht, dann können die Leute auch wieder ins Stadion gehen. Deswegen präventiv, weil sozusagen vorab, bevor nämlich irgendwas passiert oder passieren könnte, eine Einschätzung getroffen wird. Und wenn man der Meinung ist, die Person, die gefährdet die Sicherheit in einem Fußballstadion, dann sollt ihr eben kein Fußballstadion besuchen. Und deswegen präventives Mittel. Natürlich ist es so, dass es für alle Betroffene wie eine zweite Strafe neben dem Verfahren, das ja meistens dann anhängig ist, noch droht. Und von daher wird es von den Fans immer als Strafe empfunden werden. Aber es ist ein präventives Mittel und die Basis ist rein juristisch das Hausrecht der Vereine.
Dann wäre es vielleicht an der Stelle wichtig zu verstehen, warum und wie es überhaupt zu einem Stadionverbot kommen kann, so wie du schilderst. Es muss ja tatsächlich was so Gravierendes vorgefallen sein, dass die Justiz ein Ermittlungsverfahren eröffnet.
Genau, also es gibt sozusagen nochmal zwei Klassen von Stadionverboten. Das eine sind die lokalen Stadionverbote, die aufgrund von einfachen Verstößen gegen das Hausrecht, gegen die Stadionordnung verhängt werden können. Also das könnte zum Beispiel sein, wenn jemand eine Absperrung im Stadion überklettert oder es gibt auch Stadien, wo man für Aufkleberkleben ein lokales Stadionverbot bekommen kann. Die Diskussion dreht sich meistens um diese bundesweiten Stadionverbote. Da liegt in der Regel ein Ermittlungsverfahren der Polizei zugrunde. Also wenn die Polizei eine Person verdächtigt, eine Straftat begangen zu haben, eröffnet sie gegen diese Person ein Ermittlungsverfahren und hat damit dann das Recht, sozusagen auf den jeweiligen Verein zuzugehen und sagen, wir haben gegen Person XY ein Ermittlungsverfahren wegen, was weiß ich, Landfriedensbruch zum Beispiel, eröffnet. Bitte erteilt ein Stadionverbot. Und dann hat der Verein zu prüfen, ob gegen die Person ein Stadionverbot zu verhängen ist. Und das gilt dann auch bundesweit, weil die Vereine sich gegenseitig ermächtigt haben, dass das Hausrecht auch übertragen wird in dem Fall.
Man fragt sich das ja selten, weil man denkt, dass es das schon immer gab. Stadionverbote wurden 1993 erstmals bundesweit einheitlich im NKSS geregelt. Wie läuft es derzeit ab? Kannst du es nochmal so ganz kurz zusammenfassen?
Ja, in der Regel ist es so, dass bei einem Verstoß gegen entweder Stadionordnung oder eben auch bei Straftaten, die sich im Umfeld eines Fußballspiels stattfinden, dass eine Person, die da von der Polizei aufgegriffen wird, ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird gegen die Person und dann der Name der Person an den Verein weitergegeben wird und mit der Information, dass gegen die Person ein Ermittlungsverfahren eben wegen eine Straftatbestands eröffnet wurde und dass bitte ein Stadionverbot verhängt werden soll. Und der Verein hat jetzt die Aufgabe zu prüfen, ob das rechtens ist, und in der Regel waren die Personen dann vorgeladen, vorzusprechen, ihre Sicht der Dinge zu schildern, eben in der SWAG heißt das in Dresden, Stadionverbotsanhörungskommission. Und dort spricht dann diese Kommission eine Empfehlung an den Verein Dynamo Dresden aus, nach der Anhörung, wie in dem Fall zu erfahren ist. Also ob ein Stadionverbot ausgesprochen wird oder nicht, ob es auch Bewährung ausgesetzt wird oder es, theoretisch könnte man dann noch Empfehlungen aussprechen, irgendwelche Auflagen, also es ist sozusagen da eine breite Palette, und geregelt ist aber das alles in den DFB-Richtlinien, die auch auf der DFB-Website abzurufen sind.
Ihr habt jetzt in eurem Kommentar vorgeschlagen, statt der zentralen Stadionsverbotskommission eine zentrale Ombudsstelle zu schaffen. Welchen Zweck hätte die? Was stellt ihr euch da vor?
Die Idee der BAG, der Fanprojekte, war, also wenn sich die Politik eine zentrale Stelle wünscht, dann wäre eine sogenannte Ombudsstelle ja vielleicht zielführend. Also sozusagen eine Stelle, an die sich sowohl Fans als auch Vereine als auch Polizei wenden könnten, wenn sie nicht einverstanden sind damit, wie das lokal vor Ort geregelt ist. Dass man so eine Art Clearingstelle einrichtet beim DFB, die dann auf Einzelfälle vielleicht nochmal drauf gucken. Das wäre unseres Erachtens eine Möglichkeit, die auch umsetzbar ist, die realistisch wäre. Ja, anders als eine plakative Forderung nach einer zentralen Stadionverbotskommission, die sozusagen für ganz Deutschland entscheidet, wie in den einzelnen Fällen vorzugehen ist, wäre das sozusagen eine Kompromisslösung.
Warum kommt euer Kommentar zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, also die Politik erhält auf jeden Fall den Druck aufrecht, auch auf die Fußballverbände. Es bewegt sich gerade relativ viel noch. Es taucht immer so auf, wenn man die Protokolle der Sportministerkonferenzen oder Innenministerkonferenzen liest. Das Thema ist noch nicht vom Tisch, auch wenn nicht öffentlich darüber berichtet wird. Und von daher halten wir es für wichtig, einfach da mal aus unserer Sicht, aus unserem Blickwinkel, einen Vorschlag zu machen, wie man sich vielleicht auch einigen könnte. Leider sind wir ja nicht direkt an den Gesprächen beteiligt. Es wird da sowohl von Politik als auch der Fußballverbände auf unsere Expertise verzichtet. Und da haben wir uns einfach gedacht, wir bringen uns selbst mal ins Spiel.
Warum habt ihr das mit Kommentar überschrieben und nicht als Forderungspapier gekennzeichnet?
Ja, es ist ein Kommentar, weil wir einfach in dem Fall an der Seitenlinie stehen und auch nicht direkt betroffen sind. Ich meine, das Fanprojektnetzwerk in Deutschland sind 200 Expertinnen und Experten tätig. Und ja, dieses gesammelte Wissen kann man ja auch einfach mal abschöpfen. Und ja, wir haben uns da einfach selber ins Spiel gebracht und wollten von der Seitenlinie einen Einwurf machen und haben das Kommentar genannt.
Was hofft ihr oder was glaubt ihr, wie eure Vorschläge aufgenommen werden und vielleicht sogar berücksichtigt werden?
Das ist ganz schwer abzuschätzen. Die Diskussionen sind unseres Erachtens auch lange verhärtet und es bräuchte einfach da mal ein ganz neues Nachdenken über die gesamte Thematik Sicherheit im Fußball, Faninteressen versus Sicherheitsinteressen, und da kann ich überhaupt keine Prognose abgeben.
Vielen Dank für deine Erklärung und viel Erfolg bei deiner Arbeit.
Dankeschön.
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Dritter Spieltag, 24. August, Sonntag, 13.30 Uhr. Arminia Bielefeld gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mitch Kniat wird zum 100. Mal an der Seitenlinie der Gastgeber stehen. Das ist für einen Trainer eine wirklich beachtliche Zahl an Spielen. Da sind nicht nur die erfolgreichen Zeiten dabei. Im DFB-Pokal sind sie wieder in die zweite Runde eingezogen, wo sie es letztes Jahr bis ins Finale nach Berlin geschafft hatten und anschließend als Drittliga-Erste den Aufstieg vor Dynamo schafften. Im letzten Spiel Anfang Mai war es dort lange schön, denn der schwarz-gelbe Aufstieg war fast geschafft und sollte dort passieren, bis die Arminen in der 5. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzwangen. Die haben einfach den Lauf, den wir für unsere Mannschaft so erhofft hatten. Punkte holen, egal wie, muss die Devise sein. Das wird schwer genug. Wir sind gespannt. Vierter Spieltag, 31. August, Sonntag, 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC Schalke 04. Schalke, der Schacht des Westens, wie sie auch gerne bezeichnet werden. Der Vergleich hinkt an vielen Stellen. Einer der großen Namen, deren ruhmreiche Vergangenheit genau das ist, Vergangenheit. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem mit großen Finanzen Rom operieren. Neben einem Umsatz von 95 Millionen steht ein Konzerneigenkapital von minus 98 Millionen. Die Gesamtverbindlichkeiten konnten auf 150 Millionen gesenkt werden. Gerade beginnen sie ihre dritte Saison in der zweiten Liga in Folge. Stand jetzt wirkt der letzte Tag im August schon fast wie ein Schicksalsspiel. In der vergangenen Saison hat sich Schalke nicht mit Ruhm bekleckert, sondern stand am Ende auf Platz 14. Ihr neuer Trainer hat die Devise aggressiv, intensiv, mutig an die Wand in der Kabine schreiben lassen. Naja, wir wünschen uns einfach nur einen Sieg. Dynamo, alle. Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuig- und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.